So, heute ein spannender Podcast, Essen, Trinken, Reden mit Andrea Meyer. Und alle Sportler, die jetzt zuhören, kennen diese arge Frau. Ja, die österreichische Rekordhalterin im Marathon, die quasi Weltrekordhalterin in Empire State Building rauflaufen und viele, viele andere Wahnsinnsdaten, die sie gemacht hat. Und nebenbei ist sie auch noch Intensivmedizinerin, also nebenbei kann man das gar nicht sagen. Und wir haben jetzt ein Interview per Video und deswegen ist wahrscheinlich die Tonqualität diesmal ein bisschen anders. Und ich freue mich sehr, Andrea, dass du dir für mich trotz 25 Stunden Dienst jetzt noch die Zeit genommen hast. Schön, dass wir miteinander plaudern. Hallo.
Hallo, freue mich auch.
Und wie geht's dir jetzt nach so einem langen Arbeitstag? Bist du sehr müde?
Nein, also mein Arbeitstag hat ja eh schon um 8 Uhr, quasi 8 Uhr in der Früh geendet. Na, war es recht nett, weil es halt quasi ein neuer Wintereinbruch und dann bin ich gleich mit meinem Hund zum Karlsberg und darauf und war super Schneebedingungen und es hat echt Spaß gemacht. Dann nach Hause, ungefähr zum Mittag und dann, glaube ich, 1,5 Stunden Schlaf nachgeholt und ja, also von dem her, also ich bin nicht müde, ich habe eigentlich einen super schönen Tag gehabt.
Sehr gut. Du bist ja auf der Intensivstation tätig oder Notfallmedizinerin. Wie konkret,
also,
bitte?
Also Orthopädie-Traumatologie.
Ah ja, genau, Orthopädie-Traumatologie. Wie ist es jetzt da gerade bei euch? Du bist in Gmunden ja zu Hause, am Traunsee, am wunderschönen. Wie schaut es bei dir gerade im Krankenhaus aus, Corona-mäßig?
Also wir sind, in Gmunden sind wir ein Corona-Zentrum vom Salzkammergut, also von Ischl, Vöcklabruck und Gmunden halt. Und deswegen werden bei uns fast alle Corona-Patienten aufgenommen. Das heißt, wir müssen alles andere reduzieren, weil wir einfach die Intensivplätze auch für die Corona-Patienten freihalten müssen. Und also man muss einfach ab einer gewissen Anzahl an Operationen damit rechnen, dass die Patienten nach der OP auch auf die Intensivstation kommen. Deshalb muss man die Operationen reduzieren, damit das Risiko, diese Intensivplätze zu besetzen, weniger wird.
Ja.
Und deswegen trifft es uns alle auch auf der Orthopädie, weil wir halt weniger operieren können.
Okay, verstehe.
Aber es ist schon deutlich weniger, also in der Hochphase der November, Dezember haben viele Ärzte und auch ich dann quasi auf der Corona-Station aushelfen müssen, weil die Internisten und die Anästhesisten alleine eigentlich das nicht mehr bewältigen konnten. Aber von dieser Phase sind wir derzeit entfernt.
Ja, Wahnsinn, ja. Ist schon schlimm, was da jetzt alles los ist und wollen wir uns auch nicht zu sehr vertiefen in dieses Thema, weil ich glaube, es gibt schon zu viele, die darüber berichten. Aber dadurch, dass du ja Ärztin bist, wollte ich es auf jeden Fall auch nochmal mit dir besprechen und von dir hören. Es gibt sehr, sehr viele spannende Seiten an dir. Wir beide, das wollen wir jetzt auch gleich vorwegnehmen, waren ja sogar Konkurrentinnen. Aber ich bin dir natürlich nachgelaufen.
Ich hab nein, dich am Anfang bin ich dir nachgelaufen. Jo. Das kann ich mich noch ganz genau erinnern.
Ja, aber das war nur ganz kurz. Und dann habe ich dich immer nur von hinten sehen dürfen. Danke übrigens, gell? Aber ja, es sei dir gegönnt und du bist wirklich sehr, sehr weit gekommen, bis hin zu Olympischen Spielen. Und vor einiger Zeit war ich dich mal besuchen für eine andere Geschichte und da haben wir schon sehr viel geplaudert und es war wirklich sehr interessant, wie du viele Dinge siehst und deswegen fand ich es toll, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir dieses Gespräch zu führen. Und ich will jetzt da gleich mit etwas beginnen, nämlich du hast trotz einer Profisportkarriere tatsächlich ein Medizinstudium bewältigt und das mit Bravour und ohne großes Aufsehen hast du das einfach gemacht und trotzdem wahnsinnige Leistungen vollbracht. Wie ist das möglich gewesen? Was war da deine Motivation, dein Credo?
Ich weiß nicht, ich habe meinen Sport nie so als Leistungssport gesehen, so von der geistigen Einstellung dazu. Ich war mir relativ sicher, dass ich nach der Schule, also nach der Matura, mit dem Sport aufhören werde, weil es sich einfach zeitlich nicht mehr ausgehen wird, habe ich mir gedacht, Medizinstudium und Sport. Und dann habe ich halt mit dem Studium begonnen und habe gesehen, es geht eigentlich recht gut daneben, weil Also nur studieren alleine füllt eh keine 24 Stunden am Tag aus und da kann man eigentlich relativ gut noch daneben laufen. Vor allem laufen geht ja sowas von leicht, einfach von der Haustür weg und wieder zurück. Du hast Netto-Brutto-Zeit ist ja nahezu ident, vor allem halt, weiß ich, beim Lang- und Mittelstreckenlauf. Und deswegen ist es super gegangen, vor allem man hat auch durch das Training eigentlich den Kopf wieder freigekriegt für die nächste Lernsession dann. Also das hat während dem Studium wirklich super gut funktioniert, ja.
Woher kommt eigentlich die Freude ans Laufen? Wie bist du dazu gekommen?
Meine Eltern sind extrem früh mit mir und mit meinem Bruder, haben immer viel unternommen. Und also nie jetzt leistungsorientiert gedacht, aber halt viel in der Natur. Wir sind schon ganz, ganz früh irgendwie immer ins Salzkammergut auf die Berge gewandert mit den Eltern und haben dadurch eigentlich eine relativ gute Grundkondition erreicht. Das ist unsere Uhr im
Ja, sehr schön.
Hintergrund.
Ja.
Sollen wir sie ausklingen lassen?
Na, das ist, du, ich glaube, das stört nicht im Hintergrund. Du kannst gerne
Okay.
weitererzählen.
Und ja, dann haben meine Eltern auch, sind so hobbymäßig einfach gelaufen und ab und zu sind wir mitgelaufen. Und wenn sie bei Wettkämpfen dabei waren, hat es so Kinderläufe gegeben. Und bei diesen Kinderläufen, da war ich immer relativ erfolgreich, ohne dass ich jetzt da jetzt also groß trainiert hätte, es laufspezifisch trainiert hätte, weil ich einfach halt die Grundkondition durch das Wandern und Bergsteigen hatte, was ich den anderen Kindern voraus hatte, ja. Irgendwann einmal kam der Punkt, wo die anderen sehr wohl bereits quasi gezielt im Verein trainiert haben, ich noch nicht. Dann war ich auf einmal deutlich weiter hinten und das hat keinen Spaß mehr gemacht. Und dann hat mein Vater gemeint, naja, du könntest ja auch ein bisschen trainieren. Dann bin ich ein paar Mal dann wirklich auch halt in einem Verein trainieren gegangen und es ist sehr, also deutlich wieder bergauf gegangen mit den Ergebnissen. Hat wieder Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, gut, dann trainieren wir.
Und so bist du im Sport geblieben und vor allem sehr erfolgreich geworden. Ja, eigentlich bist du ja, kann man sagen, vergleichbar mit den afrikanischen Läufern, weil die sind auch ständig in die Schule gelaufen und viel gegangen und gewandert. Ich glaube, du hast da ähnliche Bedingungen aufgestellt mit Hilfe deiner Eltern. Das kann ich mir gut vorstellen, oder?
Aber das ist wirklich, also das ist eigentlich was, was ich auch aus medizinischer Sicht ziemlich sinnvoll empfinde, wenn man halt wirklich relativ früh einfach die Kinder aktiviert zu Ausdauersport, also nicht zu leistungsorientierten Ausdauersport, aber einfach, also das war ja kein Zwang für uns oder das war jetzt nicht, okay, du musst in der Zeit das schaffen oder sonst irgendwas, sondern einfach aktiv zu sein.
Ja.
Ja? Und dadurch. Ich habe auch in meiner Karriere eigentlich extrem wenig Verletzungen gehabt und ich führe das eigentlich daraufhin zurück, dass meine Eltern in früher Zeit schon viel mit uns gemacht haben und dadurch halt auch der Knorpelaufbau super funktioniert hat und die Überlastungssyndrome dadurch halt relativ wenig waren, weil mein muskuloskeletales System einfach langsam angepasst wurde.
Genau, na von klein auf einfach mitgewachsen und angepasst. Das ist ja optimal eigentlich, ja. Super.
Aber ich bin trotzdem dafür, also das sollte nicht leistungsorientiert sein ab der frühesten Zeit, Kinderzeit, so wie es teilweise in China passiert, weil das ist dann nicht, glaube ich, nicht besonders lustig für Kinder.
Na, das ist natürlich dann seelisch ein
Das sollte einfach
Albtraum,
nach
ja.
Lust und Spaß passieren.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da schaut man in Österreich schon besser drauf. Zumindest hat es den Anschein in manchen Sportarten besser, in manchen schlechter. Jetzt bist du aber jeder, der dich kennt, und dich schon einmal laufen gesehen hat, der weiß natürlich deinen Laufstil, ja. Und der ist ja sehr berühmt. Man erkennt dich sofort an deinem besonderen Laufschritt. Da gibt es ja ganz viele Gerüchte und damals noch, wie wir zwei gegeneinander gelaufen sind, da hat es zum Beispiel das Gerücht gegeben, dass dir dein Vater Gewichte angehängt hat, schon als kleines Mädchen und deswegen du so einen Laufstil entwickelt hast, was auch immer. Aber.
Das ist ein spannendes Gerücht. Also das kenne ich überhaupt nicht. Das höre ich jetzt wirklich zum ersten Mal. Also natürlich absolut überhaupt nicht. Also
Na,
wir sind
klar.
weit entfernt davon, dass mein Vater mir irgendwelche Gewichte angehängt hätte, beziehungsweise mich zu irgendeinem Training irgendwie gedrängt hätte oder so, wirklich, also alles andere. Mein Vater war Läufer, Aber wenn man jetzt ungefähr jetzt, also war reiner Hobbyläufer, das Ziel war einmal die 5 Kilometer unter 20 Minuten zu schaffen und es ist ihm leider nicht gelungen, worauf dann eine wertvolle Uhr hat glauben müssen. Dann ist, ich glaube, er ist da 20:04 und hat sich so geärgert, dass die Uhr dann dran glauben hat müssen. Aber auf diesem Niveau hat sich das abgespielt.
Ja,
Also
ja.
das ist jetzt wirklich weit entfernt von irgendeinem Leistungssport. Ja. Und also er ist auch weit entfernt gewesen, da irgendwie auf mich Druck auszuüben. Ja.
Du, da waren wir beide
Trotzdem
Jugendliche.
hat damit zu tun, dass bei mir die Hüfte quasi zu weit innen rotiert ist und dadurch also wenn ich einen Schritt mache bzw. abwinkel, schaut es so aus, wie es, wenn ich quasi X-Achse laufe. Richtig X-Achse ist es nicht, also die Beinachse ist völlig gerade, aber dadurch, dass die Hüfte innen rotiert ist, ist dann die gesamte Achse nach außen rotiert und der Unterschenkel quasi bent, also geht nach außen, wenn ich abwinkel, ja. Und das schaut halt für die Leute extrem komisch aus. Ich habe das lange nicht gewusst, wirklich lange nicht gewusst. Das erste Video, was ich von mir gesehen habe vom Laufen, da war ich, keine Ahnung, ich glaube 21, 22 Jahre. Und ich war komplett erschreckt darüber, wie das ausschaut. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Das Einzige, was mir schon ab und zu aufgefallen ist, dass wenn ich auf der linken Seite zu nahe an irgendeiner Mauer gelaufen bin, dass ich ab und zu mit dem Fuß angeschlagen habe. Aber das war schon alles, was mir aufgefallen ist. Aber das Video hat mich selbst wirklich richtig schockiert, nämlich so schockiert, weil ich es ja zum ersten Mal gesehen habe, was ihr halt quasi die ganze Zeit gesehen habt. So dass ich anschließend meinen Freund, also völlig so fertig war und meinen Freund gefragt habe, ja, was habe ich denn jetzt eigentlich als Alternative? Also, es kann mir jetzt so peinlich sein, dass ich aufhöre damit. Umstellen kann ich es nicht, weil es ist halt quasi eine anatomische
Gegebenheit, oder? Ja.
Gegebenheit, genau, die ich nicht verändern kann. Also entweder ich stehe dazu und laufe weiter oder es ist mir zu peinlich, weil es unter Anführungszeichen blöd ausschaut und ich höre auf damit. Und ich habe mich dann dazu bekannt, okay, ich lebe damit und mache weiter.
Na, es war die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Also alles andere wäre ja fatal gewesen. Und ganz ehrlich, genieren musst du
Aber ich
dich
habe auch dadurch,
keineswegs.
also dass ich halt eben keine X-Beinstellung habe, sondern dass die Beinachse eigentlich trotzdem gerade ist, bin ich nicht verletzungsanfällig. Jeder hat immer geglaubt, mit dem Knie und alles weh, aber die Knie sind komplett unauffällig, ja.
Ja. Ja, vor allem, du konntest auch tatsächlich wunderbar deine Leistung abrufen. Du warst nicht eingeschränkt, gar nichts, im Gegenteil. Also du bist ja unglaublich talentiert und leistungseffizient unterwegs gewesen. Also ich glaube, vielleicht war das sogar ein Vorteil, wer weiß.
Also ich glaube, für die wirklich schnellen Distanzen, glaube ich, ist es kein Vorteil. Aber manche haben wirklich dann schon sich überlegt, ob es nicht quasi für den Berglauf sogar ein bisschen ein Vorteil ist, weil ich so quasi so, also ich muss quasi das Bein nicht so hoch heben, weil ich so links rum und rechts rum hinaufschleudere. Aber ich glaube, das ist eher so,
Das
ja.
war dann Neid. Du hast alles gewonnen und die haben das nicht verstanden. Das war nur der pure Neid, weil du hast ja, was den Berg betrifft, glaube ich, hast du jeden Gipfel als Erste bezwungen und ich glaube sogar teilweise die Männer fertig gemacht, oder? Also du hast ja da.
Ja, also es war schon die Wettkämpfe, wo ich tatsächlich den Gesamtsieg errungen habe, also vor den Männern, die waren schon auch für mich sehr, also
Besonders, ja.
sehr super, ja.
Da hast viele giftige Blicke geerntet oder war das eher so dieser Respekt? Wie
Ja,
war das?
da habe ich ja kennengelernt, jetzt schon, da habe ich die Männer ein bisschen kennengelernt. Also die daraufhin dann halt wirklich voller Respekt zu mir gekommen sind und Wahnsinn und super. Und die anderen, die daraufhin eher mich quasi gemieden haben und eher geschaut haben, dass sie keine Wettkämpfe gegen mich laufen. Also ich habe dann schon irgendwie gewusst, wer wie zu mir steht,
Ja,
ja.
ich sag, wie fühlt sich das an, wenn man bei so einem internationalen Bewerb plötzlich, wo Männer und Frauen gleichzeitig starten, tatsächlich vorneweg ist? Ich meine, was geht da als Frau? Das muss ja für dich als Frau, was ist da in deinem Kopf gewesen? War das nochmal mehr Motivation oder hast du das gar nicht realisiert? Was ging da in dir vor, wie du gewusst hast, du bist jetzt an der Spitze, obwohl da Männer am Start sind?
Also bei einem internationalen, also Weltcup oder EM oder WM passiert mir das eh nicht. Also
Okay.
WM und EM ist ja sowieso so, dass Männer und Frauen getrennt
Getrennt,
sind
ja.
und Weltcup oft auch, aber da ist die Dichte von den Männern schon und die Spitze so gut, also da passiert mir das definitiv nicht. Das ist eher so halt schon bei regionalen Läufen in Österreich, dass das so.
Okay, na, aber trotzdem, was passiert dann mit deinem Inneren? Wie war das, wie du die Männer links liegen hast lassen? Wie ist das?
Ja, aber ich sehe es eigentlich, also ich sehe die Männer dann nicht wirklich anders als Frauen, beziehungsweise es ist eigentlich sogar ein bisschen angenehmer, sie als Gegner zu haben, weil da denke ich mir, okay, es wäre voll super, wenn ich den vor mir dann noch holen würde und große Motivation, aber jetzt eigentlich nicht so viel Druck oder so, weil die Frauenwertung bin ich ja schon vorn.
Ja.
Also das ist eigentlich mehr positiver Druck und wenn es jetzt. Ich sehe es als gute Wettkampfsituation für halt dann internationale Meisterschaften, wo es halt dann die Frauen sind, gegen die ich kämpfen muss. Ja? Aber bei den Frauen habe ich innerlich ein bisschen mehr Druck und bei den Männern kann ich es ein bisschen entspannter angehen. Aber es ist trotzdem total motivierend für mich.
Wäre spannend, ob die Männer das auch so sehen, wenn du vorbeiläufst, ob sie es dann auch entspannter an so also sehen, wenn sie trotzdem in Führung sind.
Also das ist auch, dass ich oft mitgekriegt habe, also wenn quasi da die Frau daherkommt, dass man dann irgendwie schneller mal dann sagt, okay, mache ich schnell einen Zwischensprint, was beim Berglauf definitiv gar nichts bringt, weil Zwischensprint bist du dann eh nach kurzer Zeit so fertig, dass du erst recht eingehst, ja. Ja, also ich kriege das schon mit, dass manche das so gar nicht möchten.
Was ist jetzt, ja, das ist so, die Männer, die leiden natürlich, wenn Frauen besser sind, vor allem im Sport, nehme ich einmal an. Du, was ist?
2019 ist mir einmal, also ich habe es oft geschafft bei österreichischen Meisterschaften, also die Blechmedaille zu gewinnen, unter Anführungszeichen bei den Männern, also dass ich als Vierte eingelaufen bin. Aber letztes Jahr ist es mir tatsächlich gelungen, also da hätte ich eine Männermedaille gewonnen bei
Nein,
Österreich. Das war schon.
Wahnsinn. Da hast du nicht nur Fans gemacht, sondern auch Feinde. Ich glaube, die sind dann ein bisschen froh, dass durch Corona jetzt einmal die Meisterschaften nicht stattfinden. Kann ich mir gut vorstellen. Du sag, was ist denn jetzt so beim Berglauf? Also beim Marathon sagt man ja, es ist so die 30 Kilometer Marke, das, wo es dann wirklich weh tut. Ich bin selbst schon Marathon gelaufen, ich kann es. Ja, durchaus bestätigen, dass ab 30 Kilometer es doch ein bisschen zäher wird. Ich glaube aber, bei deinem Tempo schaut die Geschichte anders aus. Aber dennoch, was ist jetzt so der Unterschied beim Berglauf und beim Marathon? Was ist so wo es weh tut? Ist es dann schon, weil beim Berglauf ist es ja relativ schnell schon so, dass die Muskulatur stark beansprucht wird und dass auch natürlich die Sauerstoffschuld schneller da ist, nehme ich einmal stark an, wobei es natürlich auch abhängig ist, von welchem Berg, aber dennoch, wie würdest du das unterscheiden oder wie kannst du das beschreiben? Wie kann man sich das vorstellen?
Also der große Unterschied zwischen Berg und Marathon ist, das Marathon ist ja, auch wenn es jetzt ein Stadtmarathon ist, aber plus minus eine flache Strecke. Und der Berg, der ändert ständig seine Gegebenheit, also seine Steilheit, seinen Untergrund. Und dadurch ist ständig eine andere Beanspruchung. Also anstrengend tue ich mich natürlich auch auf den flachen Teilen, aber es ist eine andere Beanspruchung, auch muskulär, die dann nachher, wenn ich um die Kurve biege und auf einmal wieder in einen irrsinnig steilen Pfad einbiege.
Ja.
Ja? Also es ist ständig was anderes gefordert vom Bergläufer. Und also man muss variabel sein, quasi in der Tempogestaltung und in der Lauffähigkeit. Also bei manchen Teilen bist du irrsinnig langsam, weil sie halt so steil sind oder weil sie technisch anspruchsvoll sind und danach musst du umschalten können, wenn dann auf einmal wieder ein Asphaltteil kommt, der fast flach ist, wo du eigentlich wieder schnell laufen können solltest.
Ja.
Und es ist dadurch auch, also du schaust ja beim Berglauf nahezu nie jetzt auf Kilometerzeiten, weil die ja komplett unterschiedlich ist. Jeder einzelne Kilometer ist komplett unterschiedlich, ja. Sondern es geht, finde ich, wirklich da viel mehr ums Gefühl. Und man muss man muss viel auf sich selbst achten und eigentlich auch, also mir persönlich bringt es gar nichts, sich an irgendwen anzuhängen beim Berglauf. Beim Marathon auf jeden Fall. Also ich könnte nie einen Marathon komplett alleine laufen, da bringt es mir irrsinnig viel, wenn ich eine Gruppe um mich herum habe. Und beim Berglauf ist es, da muss ich mein eigenes Tempo für die einzelnen Abschnitte finden und kann eh nur auf mich selbst hören.
Und ein Berglauf, ich meine auch beim Marathon, wenn du das erste Mal, wie du in Rio gelaufen bist bei den Olympischen Spielen, diese Strecke bist du zuvor auch nicht gelaufen, aber so wie du sagst, weiß man ja doch, bei einem Stadtmarathon ist es halt doch eben und es ist einfach Asphalt und so weiter. Da ist das auch nicht so schlimm, wenn man die Strecke nicht kennt. Bei einem Berg ist es ja auch so, man weiß nicht, was einen erwartet. Ist es dann so, wenn du einen Berg ein zweites Mal bezwungen hast, hilft dir das? Ist es dann eine Erleichterung? Weißt du dann schon ungefähr, merkst du dir das? Oder bist du wieder beim zweiten oder dritten Start bei Null, wenn du dort startest?
Also am Anfang war es wirklich so, dass ich unbedingt genau wissen wollte, wie das Streckenprofil ist und am liebsten halt den Berg vorher ein paar Mal gelaufen bin, bevor ich ihn in den Wettkampf bezwingen wollte. Mittlerweile habe ich aber so viel Bergerfahrung, dass es mir fast ausreicht, wenn ich mir das Profil anschaue für die Einteilung dann. Ja. Aber am Anfang weiß ich wirklich, da wollte ich einen Wettkampf nicht laufen, bevor ich nicht ganz genau die Strecke gekannt habe. Ja.
Für viele Menschen ist Marathon schon ein Wahnsinn von der Belastung her und auch von dieser innere Überwindung, diesen Schweinehund, den man dann manchmal wirklich bezwingen muss. Was ist denn so deine... Wie kannst du das für andere beschreiben? Wie fühlt sich das an, wenn du wirklich an die Grenzen kommst? Der Muskel schmerzt, ist der Kopf dann der dich weiterträgt, die Stärke in dir? Wie kann man so diese Endphase eines anstrengenden Bewerbs, ob das jetzt ist der Marathon, die 10 Kilometer auf der Bahn oder der Berglauf, wie ist diese Endphase? Wie würdest du das beschreiben?
Also es ist extrem abhängig davon, ob der Wettkampf jetzt gut läuft und du ein gutes Gefühl hast oder ob er schlecht läuft.
Sag mal einen schlechten. Ja.
Bei einem schlechten Wettkampf ist es eigentlich, bei einem schlechten Wettkampf, wo du dich von Anfang an nicht gut fühlst, wo du weißt, das Ergebnis wird nicht gut sein, ist es kein gutes Gefühl gegen Ende. Und es ist komischerweise auch so, dass man sich dann auch nicht mehr so plagen kann. Wahrscheinlich ist es auch kopfgesteuert, dass man irgendwie sich so denkt, es macht ja eh keinen Sinn mehr. Man plagt sich schon, aber das Letzte kann man in Wirklichkeit nicht mehr rausholen. Und es tut auch viel, viel mehr weh alles. Die Anstrengung ist mühsamer und das Ziel kommt nicht entgegen. Und
aber es ist halt der Kopf. Der Kopf ist dann blockiert.
Jeden Muskelschmerz mehr, man merkt das schwere Atmen mehr und im Gegensatz, wenn es ein guter Wettkampf ist, dann merkst du schon, du merkst die Anstrengung, aber es überwiegt dermaßen die Freude und du fühlst dich leicht und du kannst es nahezu genießen, du kannst alles von der Umgebung auch aufnehmen, also die Anfeuerungen vom Streckenrand und also das ist wirklich, das ist so wie Tag und Nacht der Unterschied. Ja.
Aber wenn es ein guter Wettkampf ist...
Natürlich merkt man die Anstrengung auch. Ja. Und man spürt auch den Anstrengungsschmerz. Obwohl Schmerz ist jetzt irgendwie ein schwieriges Wort, finde ich, für die Anstrengung. Wahrscheinlich hat es wirklich irgendwie eine Art von Schmerz, aber...
Na, man blendet das vielleicht auch aus, kann das sein, weil man natürlich dann, oder man vergisst den Schmerz auch, weil natürlich der Erfolg dann überwiegt und die Endorphine.
Weil das Adrenalin und genau. So weiter eigentlich das Ganze überwiegt und, genau. Und überblendet. Ja.
Man kann es vergleichen mit einer Geburt, weil man zum Schluss das Baby in der Hand hält und dann sind die Schmerzen vergessen.
Ist so, wahrscheinlich.
Also das heißt... Das ist einfach der Erfolg, der dich dann zum Schluss noch trägt, obwohl du schon sehr wirklich am Ende bist deiner Kräfte. Ja. Wahrscheinlich, ja. Oder dieses Adrenalin nochmal zum Schluss und so weiter. Du hast ja schon viele, viele Erfolge zu verbuchen. Was ist dein persönlicher, wirklich größter Erfolg im Sport?
Im Sport. Ich habe mir schon oft überlegt, ich kann es wirklich sehr, sehr schlecht rein. Aber wahrscheinlich Absolut gesehen wahrscheinlich ein Berglauf, den ich damals in Nigeria gelaufen bin. Das war ein Straßenberglauf. Und also alles rein auf der Straße und die prozentuelle Steigung war nicht sehr groß. Also ich glaube, das war durchschnittlich, glaube ich, nur 6% Steigung. Und bei mir war es immer so, dass also je steiler ein Berg ist und je technisch anspruchsvoller, desto mehr war er für mich gemacht. In dem Jahr war ich aber, also war ich wirklich extrem, also berglaufmäßig extrem gut drauf. Und bei diesem Lauf in Nigeria, da waren von den Teilnehmerinnen von Flachstrecken also extrem gute dabei. Also damals war die Weltmeisterin im Halbmarathon dabei, die Vize-Weltmeisterin von der Cross-WM und eine hat 2 Wochen davor den 15-Kilometer-Weltrekord auf der Straße um 1 Sekunde verpasst. Also da war
Wahnsinn.
wirklich also von den Afrikanerinnen die absolute Top-Elite dort. Und wie gesagt, das war jetzt nicht ein Lauf, wo man sagt, also der ist absolut für mich gemacht, weil er halt, keine Ahnung, 30% Steigung im Schnitt hat und nur durch also Wald- und Wiesenpfade hat, sondern es war Straßenberglauf mit im Schnitt 6% Steigung. Und ich habe also ich hab jetzt, wir haben jetzt gerade die Wohnung ausgeräumt in Wien. Und da habe ich die Ausschreibung von diesem Lauf gefunden und ich bin da alleine hin und wir haben keinen Telefonempfang gehabt. Und dann habe ich angefangen, dort quasi virtuelle Briefe an den Andi zu schreiben. Und da habe ich das alles dann genauso aufgeschrieben und deswegen habe ich das jetzt auch noch relativ gut in Erinnerung, weil man das erst vorgestern wieder durchgelesen
Na
hat.
schön, ja.
Und also ich war da kaum, also ich bin halt losgelaufen, war irgendwie so 20. und mit der Zeit immer weiter vorgekommen und mich immer mehr gefreut. Wahnsinn, und jetzt schon 5. und unglaublich, war, es geht mir noch immer gut. Und dann irgendwann 500 Meter vorm Ziel das Führungsauto gesehen und dann irgendwann die Läuferin dazu gesehen und mir gedacht, na eigentlich schaut die aus, wie als wenn es nicht mehr so gut drauf war. Und dann 200 Meter vom Ziel habe ich sie überholt und habe mir gedacht,
Nein,
das gibt es ja
Wahnsinn.
nicht. Ich laufe jetzt tatsächlich das Erste ein. Und
Toll.
also einfach von den Läuferinnen, die ich da besiegt habe, war es vermutlich der größte Erfolg. Ja.
Toll. Aber das ist ja eine ganz großartige Geschichte und eigentlich weiß man davon gar nichts, gell? Also das ist so schade und du bist so bescheiden und ich freue mich so, dass wir das heute da so erzählen können, weil also das muss man schon sagen, gerade im Laufsport in Nigeria da die Damen zu besiegen, also das ist schon was ganz Besonderes eigentlich. Das ist toll.
Was mir was gelehrt hat, ist, also weil ich halt eben alleine dort war und auch sonst, also von mir keine Leute dort waren, war das ein ganz komisches Gefühl. Also ich feiere da mehr oder weniger den größten Erfolg in meiner sportlichen Laufbahn, komme ins Ziel
Und da
und
ist
ich kann mich
niemand.
nur mit mir selbst freuen.
Ja.
Also schon haben sich die anderen Afrikanerinnen gefreut, dass da jetzt da irgendeine so eine Exotin da jetzt gewonnen hat, aber das waren ja keine Vertrauenspersonen von mir. Und ich hatte jetzt nicht so wie sonst irgendwen dann um ein Hals fallen können, der sich mit mir gefreut hat. Und ich habe nicht zum Telefon greifen können und sofort meinen Mann anrufen oder meine Eltern, weil da war kein Telefonempfang. Ja?
Na, wie hast du
Das
das dann mit dir selber ausgemacht? Wie hast du dann deine Freude geteilt? Oder wie hast du das dann mit
Ja,
dir? Wie
ich
ging
weiß, das
das?
war wirklich ein komisches Gefühl. Also ich habe mich irrsinnig riesig gefreut, aber wie gesagt, deswegen habe ich das dann direkt halt gleich aufschreiben
Naja,
müssen
super,
in
ja.
einem Brief, weil ich das irgendwie auch, weiß ich, meine Freude loswerden habe müssen. Und habe mir gedacht, und in dem Brief steht halt da drinnen, boah, ich habe noch 36 Stunden, die ich warten muss, bis ich das endlich live am
Erzählen
Telefon erzählen kann.
Wahnsinn,
Ja.
ja wirklich. Aber wirklich eine arge Geschichte, sehr besonders, ja. Vor allem du ganz alleine als weiße Frau da in Nigeria, ich meine, du bist wirklich eine ganz eine Taffe, da gibt's nichts. Wirklich, das ist unglaublich. Sehr cool. Du, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie viel trainiert eine Andrea Meyer für einen, oder früher, weiß ja nicht, wie es jetzt aktuell ausschaut, aber in deinen Spitzenzeiten, wie viel Kilometer Umfang hast du gemacht für Marathon? Zum Beispiel in der Phase, wo du den Rekord geschafft hast, den österreichischen, der nach wie vor bestehend. Wie schnell bist du dir gelaufen? Was ist die Rekordzeit bei den Frauen?
43.
Wahnsinn. Was ist denn das für ein Kilometerschnitt, dass man das vielleicht Menschen mitteilen kann? Das ist ungefähr 3.
Ich glaube 3,33.
Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Wie viel Kilometer spult man da runter in der Woche ungefähr? Oder wie viele Stunden trainiert man da?
Also ich habe viele Wochen mit 200 Kilometern gehabt. Der Schnitt war sicher nicht. Ich weiß nicht. Also ich glaube Spitzenwochen mit 220. Wahrscheinlich war der Schnitt 180.
Mhm. War das
also ich habe relativ viele Kilometer auch ausgehalten eigentlich.
War das die Zeit, wo du schon studiert hast oder wo du sogar schon gearbeitet hast? Wo
da
du
war ich sogar schon fertig.
Da warst du schon fertig und warst schon Turnusärztin, glaube ich.
Ja? Nein, genau. Das war nämlich so, da war halt der Berglauf da in Nigeria vorher noch, also im Herbst davor. Und ich wollte dann eigentlich mit dem Turnus beginnen und habe mir komischerweise, also vor dem Lauf mit mir selbst eine Wette eingegangen, weil ich es absolut nicht geglaubt habe. Also wirklich, das war irgendwie so eine Wette, die man mit sich macht, wo man weiß, das passiert sowieso nicht.
Welche Wette jetzt? Was meinst du?
Ich bin hingegangen und habe gesagt, wenn ich den Lauf gewinne, dann fange ich noch nicht zum Arbeiten an.
Aha, ach so.
Und dann laufe ich noch Marathon und fange noch nicht zum Arbeiten an. Dann versuche ich noch einen Marathon und fange noch nicht zum Arbeiten an.
Aha.
Weil das Preisgeld nämlich recht hoch war.
Ah. Ja,
also einfach quasi aus der Überlegung, mit dem Geld muss ich dann noch nicht gleich arbeiten.
Ja, super.
Und das war nämlich lustigerweise dann auch eines der absolut ersten Gedanken, die ich gehabt habe, wie ich über die Ziellinie gelaufen bin.
Das Geld?
Wow, noch nicht arbeiten. Ja. Es war wirklich einer der ersten Gedanken.
Ja, das glaube ich. Wow. Ja, aber sag mal, was war da Preisgeld? Was kann man sich da vorstellen?
Ja, es war also wirklich das höchste Preisgeld, was ich jemals, also mit Abstand, das höchste, was ich jemals gewonnen habe, also es waren $50.000.
Na toll, ja Wahnsinn, super. Mhm. Das ist echt viel. Na gut,
ja.
Das hast du dann eh gut verwendet, um weiter zu trainieren. Hast du es dann wirklich, hast du es da gemacht?
Ja.
Ja?
Und dann ist halt quasi dann im Frühjahr darauf, also kein halbes Jahr später war dann der Marathonrekord.
Oh, Wahnsinn. Das heißt, du hast wirklich die Zeit gut genutzt und dann den Rekord aufgestellt. 200 Kilometer in der Woche zu laufen, wie viel muss man da essen, dass man das übersteht?
Also ich habe wirklich in meinem Leben noch nie Kalorien gezählt.
Mhm.
Man isst relativ viel. Manchmal ist es sogar schon so, dass man irgendwie nach dem Training irgendwie so müde ist, dass das Essen ein bisschen schwierig wird, wenn man eigentlich so nach einer, vor allem diese harten Marathoneinheiten, ja, das schlaucht schon und da kommt man dann nach Hause, ist müde, schon auch hungrig, aber dann isst man ein bisschen und dann ist man fast so, dass man sagt, naja, schlafen wir noch besser.
Ja.
Aber da wacht man dann, aber das sind auch die Phasen, wo man dann auch manchmal in der Nacht aufwacht, weil man ein bisschen Hunger hat. Ja.
Ja. Und
das passiert sonst nie.
Ja. Also hast du da auch gegessen in der Nacht dann?
Dann bin ich halt aufgestanden und habe halt irgendwas gegessen.
Okay, ja. Ja.
Aber das ist, also das ist mir vorher nie passiert und nachher nie passiert, sondern wirklich nur also bei den hochintensiven Marathon-Trainings.
Ja. Aber du bist ja, jeder, der dich kennt, weiß, du bist ja wirklich sehr dünn und durchtrainiert. Ich glaube, gewichtstechnisch hast du noch nie Probleme gehabt und wirst du auch keine bekommen, denn du bist ja nach wie vor sehr fleißig und trainierst ja nach wie vor täglich oder regelmäßig. Der Sport bleibt
ja... Ich glaube auch nicht, dass ich das Problem haben werde, mal zu dick zu sein jetzt. Mhm. Aber umgekehrt, es ist auch nicht... Also es ist immer schwer, dieses Thema ist wirklich schwer, weil wenn man mich... Ich weiß schon, dass wenn mich manche anschauen, die glauben, ich habe eine Essstörung. Und es ist genau das gleiche Thema wie manche glauben halt, dass ich dope. Und du kannst ja eh nichts anderes sagen. Du kannst ihnen nur sagen, nein, ich habe keine Essstörung und nein, ich dope nicht. Und die können es dir glauben oder nicht. Also die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich keine Essstörung habe. Aber am Anfang, die mich kennenlernen, wundern sich auch häufig und sagen, was, du isst ja eh ganz normal. Ich glaube, du isst. Er sagt, warum? Ich habe nie gesagt, dass ich nichts esse.
Ja.
Ja, aber du schaust so aus. Ja.
Na gut, die Vorurteile. Und wenn man deine Karriere nicht kennt, wenn man dich sozusagen wirklich nicht kennt, dann kann schon passieren, dass man glaubt, du bist zu dünn, ja, und halt sehr, sehr durchtrainiert.
Allerdings, man muss auch sagen, also ich bin jetzt schon wirklich alt. Vor allem halt.
Na, hallo, hör auf, ich bin jünger, ich bin älter als du. Das will ich nicht.
Ja, okay. Aber also ich könnte nicht mehr leistungsfähig sein, hätte ich wirklich eine Essstörung.
Na, das, ja. Du, das ist klar, dass du keine Essstörung hast. Dann würdest du das alles nicht geschafft haben. Nein. Das brauchst du auch gar nicht zu erklären. Das ist eh klar. Aber das ist halt leider unsere Gesellschaft. Die ist halt, was das betrifft, übersensibel und voller Vorurteile, würde ich einmal behaupten. Ja?
Ja.
Genauso wie das ja auch ist, dass man jemand, der so einen Sport treibt wie du und in diese Intensität, da haben wir schon zu eingangs besprochen, obwohl wir ja noch nicht aufgenommen haben, haben wir darüber geredet, ab wann hat man denn wirklich einen Vogel, was Sport betrifft.
Ja.
Und da sind die Ansichten durchaus sicherlich unterschiedlich. Wobei ich ja auch wirklich glaube, dass die Hobbysportler teilweise ja schon wirklich extrem übertreiben. Und da hast du, glaube ich, einen natürlicheren und vernünftigeren Zugang. Nicht nur durch deine Profession.
Aber was ich auch erst lernen habe müssen, also wie ich angefangen habe, Nachtdienste zu machen, habe ich das am, also ich habe wirklich jahrelang eigentlich keinen, also außer halt jetzt vor Wettkämpfen gezielt, aber sonst nicht, also einen kompletten Ruhetag gehabt. Und ich habe das erst lernen müssen, zum Beispiel die Nachtdienste, wenn ich 25 Stunden Dienst habe, kann ich 25 Stunden nicht trainieren. Und da habe ich am Anfang geglaubt, naja, dann stelle ich mir irgendeinen Ergometer ins Dienstzimmer und wenn ich dann kurz einmal ins Dienstzimmer gehen kann, dann kann ich ja da Rad fahren und so. Völliger Schwachsinn, ja.
Mhm.
Also es geht dann halt nicht, ja. Und du kannst eh vorher trainieren und du kannst dann nachher trainieren, aber in diesen 25 Stunden geht es einfach nicht.
Jetzt.
Und es hat auch bei mir gedauert, dass ich das akzeptiert habe, ja. Aber jetzt ist es absolut kein Thema. Und was ich auch gebraucht habe, oder was ist, also früher war es so, wie ich halt unter Anführungszeichen nur gelaufen bin. Im Winter, ich habe aus dem Fenster geschaut und es hat geschneit oder es war eisig und ich habe mich geärgert und habe mir gedacht, na super, wie soll ich heute mein Trainingsprogramm durchbringen? Also ich kann die schnellen Sachen nicht machen, weil es einfach auf der Straße nicht geht. Und durch das, dass ich jetzt halt eine weitere Sportart mit dem Skibergsteigen begonnen habe, ist das irgendwie weggefallen, weil jetzt schaue ich aus dem Fenster und denke mir, ah, es hat geschneit, gut, dann gehe ich heute mit die Ski. Und also ich bin nicht mehr so, dass ich mir denke, nein, ich muss unbedingt und ich muss heute unbedingt dieses Laufprogramm durchbringen, sondern es ist für den Kopf leichter geworden im Winter durch das, dass ich Skibergsteigen angefangen habe, weil ich mir jetzt denke, okay, Skibergsteigen macht mir genauso viel Spaß, wenn Schnee liegt, gehe ich mit den Ski, wenn er nicht liegt, dann gehe ich laufen und wenn es noch wärmer wird, gehe ich Radfahren, ja.
Aber Andrea, so Sportsucht würde dann schon eigentlich zu dir passen, oder? Du hast schon so die Sportsucht für dich entdeckt, letzten Endes, oder? Weil wenn du das Gefühl hast, dass du zum Beispiel am Anfang auch den Ergometer am liebsten in den 25-Stunden-Dienst mitgenommen hättest, einfach aus was für einem Grund, dass du dann nicht deine Trainingseinheit verpasst oder weil du es nicht aushältst, weil du dann ein ungutes Gefühl hast oder was war da so dein Beweggrund? Warum hast du nicht diesen einen Ruhetag dir gegönnt?
Der Grund, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass ich irgendwo ich will keine Trainingseinheit verpassen, genau. Ich glaube, dass das der Hauptgrund war. Das, Sportsucht,
ja?
Weiß ich nicht. Ich bin oft damit konfrontiert worden, ich habe keine Ahnung, vermutlich ja.
Na, also wie geht's dir, wenn du...
Also ich gebe das ehrlich zu, also ich fühle mich wohler, wenn ich trainiert habe. Ja?
Wie geht's, was passiert,
aber
wenn einmal... was ist, wenn ein Tag jetzt hereinbricht, wo so viele Sachen passieren, dass du, obwohl du es dir vorgenommen hast und die Möglichkeit bestanden hat zu trainieren, es dennoch nicht möglich ist oder nicht möglich war... Dann was macht das mit dir? Dann hast du das den ganzen Tag im Kopf und denkst darüber nach, dass du jetzt nicht trainieren konntest oder holst du es dann in der Nacht nach oder kannst du es dann auch mal abhaken und sagen, okay, es macht auch nichts. Wie ist das?
Wenn es wirklich nicht geht, dann geht es nicht. Ja? Aber wenn es geht, dann mache ich es. Ja?
Und das ist eine Leidenschaft, die du da lebst. Also es ist wirklich so, dass du da Freude empfindest.
Es macht mir wirklich Spaß. Und es ist schon, ich habe Manchmal gegen Ende der Saison, wenn dann auch noch viele Wettkämpfe gegen Ende waren, dann ist es manchmal so, dass man irgendwie so ein bisschen auch geistig müde wird fürs Training und für die Wettkämpfe. Und dann ist die irgendwie halt die Übergangsphase, wo du weniger trainierst oder vielleicht auch mal ein, zwei Wochen gar nicht trainierst, sondern wirklich nur dich irgendwie bewegst, aber ohne Plan und sonst was. Und ich habe mir dann, es vor allem in den letzten Jahren, dann immer gedacht, ich schaue einfach. Also ich nehme mir nicht vor, wann ich wieder zum Trainieren anfangen will, sondern wenn ich wieder Lust habe, dann fange ich wieder an. Und am Anfang habe ich mir dann oft gedacht, ich bin mir nicht sicher, ob die Lust wiederkommt.
Mhm.
Aber sie ist immer wieder gekommen.
Ja,
also
ja.
Es hat kein einziges Jahr gegeben, wo ich dann gedacht habe, nein, also ich lasse, also nächstes Jahr lasse ich es, ich will nicht mehr. Mhm. Aber sie ist von alleine wiedergekommen. Ich habe mir nie irgendwie den Druck gemacht, na komm, aber jetzt hast du, weiß nicht, jetzt hast du 3 Wochen nichts getan oder jetzt hast du 4 Wochen nichts getan, jetzt musst du wieder anfangen.
Nein, das
war wirklich
nicht,
eigentlich schon von alleine, dass ich auf einmal wieder das Gefühl habe, na, jetzt will ich mich wieder anstrengen.
Mhm.
Und es ist auch, also ich will mich wirklich auch anstrengen. Es ist bei mir wirklich so, dass ich auch nicht nur einfach jetzt quasi gemütlich Dauerlaufen will, sondern es ist auch die Lust, mich anzustrengen.
Du willst dich spüren, du willst was spüren. Es muss was weitergehen.
Ja,
sehr schön.
Also das fühlt sich ja, es fühlt sich das Laufen auch immer viel besser an, finde ich, wenn man gut in Form ist.
Mhm. Ja, sicher. Das ist so, ja.
Das ist ein anderes Gefühl dann. Das
ja.
Macht mehr Spaß dann,
mhm.
Ja.
Und ein Dauerlauf, oder sagen wir mal so anders gefragt, wie lange muss eine Einheit dauern, damit sie dich befriedigt? Gibt es so ein Mindestmaß?
Nein, das schafft man jetzt auch schon, dass es relativ kurz ist. Also wenn ich keine Zeit habe oder so, dann kann es einfach sein, dass ich wirklich ganz kurz, also vor die Tür gehe, ganz kurz so plus minus 10 Minuten Einlauf und dann irgendwelche 10 Bergsprints mache und dann wieder auch nach Hause laufe. Und das ist eigentlich in relativ kurzer Zeit abgehakt. Also,
ja.
Also das schaffe ich mittlerweile schon in sehr kurzer Zeit.
Auch. Ja, sehr gut. Ich kann mich erinnern, wir haben auch gesprochen damals über Rituale und Sportler generell und Läufer vielleicht im Besonderen, ich weiß es nicht, haben halt schon gerne so Rituale, sei es, dass sie ein Lied hören, dass sie immer gleich aufwärmen, dass sie eine gewisse Abfolge brauchen, weil sie daran glauben, weil es sie auch ein bisschen so in Sicherheit wiegt und so, ja, wie soll ich sagen, einfach ein bisschen der Aberglaube daran hängt. Aber du hast mir dann erzählt, wie du dann begonnen hast, auch Ärztin auch auszuüben. Dann ging das mit den Ritualen spontan plötzlich nicht mehr, weil du hast mir dann mal erzählt, du bist dann, ich glaube, mit einem Zug nach dem Dienst zu einem Wettkampf gefahren und angekommen und musstest dann gleich zum Starten oder irgendwie so in der Form war das. Und es gab keine Zeit, deine Rituale zu leben und von da weg war es für dich klar, das brauchst du ja wirklich gar nicht. Es geht
ja
auch ohne.
Also wirklich, also manche Dinge hab ich dadurch kennengelernt, dass es nicht möglich war.
Ja.
Also früher habe ich mir gedacht, ich muss meine 8 bis 9 Stunden vor einem Wettkampf schlafen, sonst wird der Wettkampf einfach nichts. Ja? Und dann war halt einmal, weil es halt so war, weil ich den Nachtdienst nicht verschieben konnte, unmittelbar vorher ein Nachtdienst und ich habe da, glaube ich, wirklich 2 oder 3 Stunden geschlafen. Und der Wettkampf ist trotzdem super gut gegangen.
Mhm.
Und aber, also es war nicht so, dass ich mir das vorgenommen habe, ich probiere das jetzt einmal aus, ich schaue mal, ob ich es auch nur mit 2 Stunden Schlaf schaffe. Sondern es hat sich so ergeben und es hat funktioniert und dadurch habe ich irgendwie mitgekriegt, offensichtlich ist es gar nicht so wichtig.
Mhm.
Ja?
Mhm. Das ist ja eigentlich...
Aber es ist trotzdem nicht was, was ich jetzt... Also es macht im Kopf dann irgendwie ein bisschen entspannter, weil man weiß, eigentlich funktioniert es auch.
Ja.
Also ich weiß nicht, warum es immer funktioniert. Ich glaube, dass wirklich extrem viel Kopfsache ist. Ja. Aber wenn der Kopf mitspielt, dann geht es auch mit wenig Schlaf. Und wenn er nicht mitspielt, dann kannst du 20 Stunden vorher schlafen und es wird auch nicht funktionieren. Ja.
Was kannst du, weil das sind ja wirklich wichtige Erfahrungen und auch Geschichten, die du da erzählst, die ja auch, glaube ich, wirklich wertvoll sind für Leute, die dir jetzt auch zuhören, dass man vielleicht auch dann nicht so verbissen an Dingen festhalten muss, dass man ein bisschen entspannter sein kann. Wie viel kannst du von deinem Sport und von deinen Erfahrungen in deinem Beruf mitnehmen und auch für deine Patienten? Nutzt dir das oft etwas, deine persönlichen Erfahrungen, auch dein Konsequenzsein und deine innere Einstellung? Kannst du da auch den Leuten viel mitgeben? Deinen Patienten?
Es ist leider so, dass ich viele Menschen nicht gerne jetzt anstrengen. Mhm. Und also es ist oft so, dass Menschen lieber, also wenn sie irgendwelche Beschwerden haben, lieber jetzt ein Medikament dafür kriegen und dann beschwerdefrei sind, als jetzt aktiv zum Beispiel irgendwelche Übungen zu machen. Ja? Mhm. Und also ich versuche ihnen das wirklich mitzugeben, dass es oft halt, dass es wichtig ist, dass sie halt diese Übungen machen und dass nur das auf lange Zeit wirklich einen Erfolg haben wird, was ihre Symptome betrifft. Ja? Aber es ist leider trotzdem so, dass halt der Mensch grundsätzlich verallgemeinert jetzt eher faul ist, ja, und dass es halt leicht ist, wenn man sagt, na, schreiben Sie mal Medikamente.
Fällt dir das dann schwer? Also wenn der Mensch, wenn du da so engagiert an die Sache herangehst und der Mensch aber das nicht wahrnimmt und eher resigniert, wie geht's dir damit? Also wenn du gerade als...
Nein, ich akzeptiere es, aber ich freue mich wahnsinnig, wenn es trotzdem funktioniert. Und der dann das nächste Mal zu mir kommt und sagt, nein, er hat es umgesetzt und es hat wirklich funktioniert und er macht es seitdem.
Mhm, super, ja, klar.
Und dann sagt er, also in die andere Richtung, wenn es funktioniert und ich da ankomme bei den Patienten und die das dann machen und es halt wirklich mir das Feedback geben, ja, es hat wirklich super gepasst, dann freue ich mich wahnsinnig, aber ich nehme es jetzt nicht an, dass es, also ich nehme nicht den Standard an, dass es bei jedem, dass es jeder umsetzt.
Ja, ja. Wurdest du auch schon erkannt in der Arbeit vom Patienten?
Ja.
Kommt das vor? Das muss ja auch cool sein.
Also es ist so, dass halt vor allem hier in Gmunden, halt, das ist ja, Gmunden ist nicht sehr groß und ja, das...
Das ist aber dann schon nett, oder, wenn die Patienten...
Wahnsinnige Läuferin da auch im Krankenhaus arbeitet.
Ist auch nett für dich, aber ich glaube, das ist auch ganz toll für die Patienten, wenn sie von so jemandem wie dich betreut werden, oder? Ich glaube, das kommt schon ganz gut manchmal rüber, oder?
Also manche freuen sich, manche kommen auch wirklich extra dann quasi zu mir, weil sie halt irgendwie zum Beispiel eine Sportverletzung haben und die wollen dann, dass ich sie anschaue oder so. Vielen wird es wahrscheinlich auch egal sein.
Naja, es gibt ja nicht nur Läufer in Gmunden. Wobei, du bist ja schon so multisportlich unterwegs. Du hast ja auch schon Erfolge, nicht nur, wie gesagt, Berglauf, Marathon und auf der Bahn, sondern du hast ja auch mittlerweile eben eine andere Sportart liebgewonnen, die du schon erwähnt hast. Aber du hast auch Duathlon gemacht und warst auch nicht unerfolgreich. In Wahrheit, alles, was du anpackst, wird zu Gold. Und du hast dich, da habe ich mich auch, kann ich mich erinnern, du hast mir erzählt, du hast dich einfach auf das Rad gesetzt. Du hast gar keine Zeit gehabt, das in irgendeiner Weise, glaube ich, zu trainieren oder zu erproben. Und bist auch ziemlich weit nach vorne geradelt. Und das war für alle anderen, glaube ich, nicht so lustig. Weil du hast ja, ich glaube, du hast mir erklärt, dass durch das Berglaufen die Muskulatur des Oberschenkels einfach so gut ist, dass du da am Rad genauso effizient das abspulen kannst.
Ich glaube, dass die Muskulatur sehr, sehr ähnlich ist, vor allem was genau das Bergauffahren betrifft. Ja. Und das, was halt meine Spezialität ist beim Radfahren, ist halt einfach Bergauffahren. Ja. Mhm. Und beim Skibergsteigen ist jetzt auch ähnliche Muskulatur und ähnliche Herz-Kreislauf-Qualitäten gefragt. Und die Technik ist auch nicht so entscheidend. Ja. Und ich verstehe schon, wenn man jetzt nur in einer Sportart zu Hause ist und dann kommt irgendein Quereinsteiger und ist vorne, das sieht man nicht so gerne. Allerdings, es ist ja bei mir jahrelanges Training schon vorausgegangen.
Genau.
Also ich habe mich vielleicht jetzt ein bisschen auf das dann konzentriert und halt eine Zeit lang gebraucht, bis ich das halt umsetzen habe können. Aber dieses jahrelange Lauftraining hat mir ja für die anderen Sachen auch den entscheidenden Vorteil gebracht. Eben halt dadurch, dass er herz-kreislauf-mäßig bei mir schon relativ viel trainiert wurde.
Ja, ja. Was sind denn so für, bist du nicht auch Weltmeisterin im Berglauf auf jeden Fall, oder? Du hast ja die
Ja,
Weltmeisterschaften schon öfters, ja,
sechsmal im Berglauf.
sechsmal Weltmeister. Und ich finde das schon schade, dass das irgendwie so gar nicht so präsent ist, gell? Man kennt dich hauptsächlich durch den Marathon und auch durch Rio, wo du Olympia teilgenommen hast. Aber von diesen großartigen Erfolgen, das ist einfach so Randsport, wobei ja jetzt
Ja,
mittlerweile schon so viele
ist halt
Berglaufen.
einfach in den Medien nicht so, ist in den
Nein.
Medien einfach nicht so präsent.
Das ist sehr schade, ja. Bist du schon in Nepal auch gelaufen?
In Nepal, nein.
Nein. Wäre das was? Weil da gibt es tatsächlich einen Himalaya-Lauf.
Ja, habe ich schon mal gehört. Also von einer Freundin von mir, von der Sabrina Filzmoser, weil die ist oft da dort und die hat mir schon von diesen Wettkämpfen erzählt.
Ja, das wäre doch was, oder? Bist du schon, weil ich letztes
Ja.
Jahr dort war und das
Also die
mit.
Umstellung ist natürlich schon sehr, sehr groß für mich, weil sie halt einfach aus einer wahnsinnigen Höhe stattfindet.
Ja.
Ich halt hier in Österreich gar nicht trainiere. Also nicht, dass ich es nicht trainieren könnte, weil auch in Österreich kann man Höhentraining machen. Aber einfach durch das, dass ich halt auch berufstätig bin, habe ich für Höhentraining
Keine
eigentlich
Zeit, ja.
manchmal keine Zeit da.
Letztes Jahr war ich in Zermatt, habe mir das angeschaut und da war zufällig gerade auch eine Berglaufmeisterschaft. Bist du dort schon
Ja.
gelaufen? In Zermatt?
Also in Zermatt
Nein, Entschuldige,
war
Zermatt Matterhorn. Das Matterhorn.
2019 war in Zermatt die Europameisterschaft.
Ah, okay. Da hast du gewonnen.
Nein, zweite.
Zweite. Okay, naja, aber. Du musst auch mal jemanden anderen gewinnen lassen, das gibt's nicht.
Aber nicht gerne.
Ja, na, das weiß ich, das weiß ich. Das Schöne ist, dass du ja verheiratet bist mit deinem Trainer, oder? Ist der Andi schon der Trainer?
Nein,
Nein.
also beides nicht. Also ich bin nicht
Ach
verheiratet
so,
mit, ich
entschuldige.
sage mal, meinem Mann, weil nach 17 Jahren finde ich, kann man auch Mann sagen, da ist es völlig wurscht, ob es dann das am Trauschein verewigt ist oder nicht. Aber also mein Trainer ist eigentlich nach wie vor der Hubert Milonik. Das ist jetzt
Ah.
mittlerweile halt jetzt nicht mehr so auf Punkt und Beistrich. Und also wenn ich Fragen habe oder so trainingstechnisch, dann natürlich sagt er mir alles, aber er gibt mir jetzt nicht mehr genaue Sachen vor oder so. Und aber mein Mann, der Andi, der begleitet mich nahezu bei jedem Training. Ja.
Aber mit dem
Mittlerweile habe ich noch
Rad
einen zweiten
oder
Begleiter auch,
ja.
meinen Hund.
Ah, was
Ja.
hast du für einen Hund? Was für einen Hund hast du?
Ja, das ist eine bunte Mischung, ja, eine Bauernhofmischung. Aber hauptsächlich soll angeblich Border Collie und Münsterländer dabei sein. Und er ist super, also wirklich
Der
der
kommt mit
Beste.
dir wirklich mit, der hält das durch, dein Training. Der kommt mit.
Ja, nein, der hält es zweimal durch. Ja, also,
Ah, sehr
aber
gut.
es macht alles irgendwie auch ein bisschen entspannter und lustiger. Und also wirklich macht mindestens gleich 30% mehr Lust, wenn er dabei ist. Ja.
Jetzt der Hund oder der Andi?
Also, der Andi ist nahezu eh jedes Mal dabei. Also, ehrlicherweise ist es der Hund von der Mama, ich muss ihn immer abholen und er hat nicht immer Zeit, weil manchmal muss er auch was mit der Mama machen. Ja.
Ja. Ein geteilter
Heute
Hund.
am Vormittag war er dabei, am Nachmittag jetzt beim Training hat er leider in die Hundeschule gehen
Ah,
müssen. Ja.
Jesus. Naja, der muss sich auch einmal erholen. Lass ihn doch mal in Ruhe. Lass ihn doch mal in Ruhe. Wie wir uns vorhin da noch kurz geplaudert haben, um uns ein bisschen warm zu reden, weil zum Essen kommen wir nicht, weil wir uns ja nur über Videos sehen, weil meine Gäste werden von mir bekocht, nur dass du es weißt. Das holen wir mal nach.
Schade,
Komme ich mal nach
das
Gmunden oder du kommst mal zu mir und ich koch dir was Gutes.
ja.
Aber da haben wir so ein bisschen gesprochen, weil ich dich gefragt habe, wie es denn ausschaut, ob du noch wirklich Wettkämpfe machst. Du bist jetzt ein bisschen jünger als ich. Ich werde jetzt 45. Du bist, glaube ich, ein oder zwei Jahre. Ich weiß jetzt gar nicht. Du bist 3 Jahre jünger. Wie alt bist du jetzt? 42.
41.
Ja. Und
41, ich werde
ein,
42,
du
ja.
wirst 42, genau. Und ich habe dich gefragt, wie das jetzt ausschaut mit Wettkämpfen, und dann hast du von dir aus irgendwie begonnen, ein bisschen zu reden über deine Entscheidungen, wie du was getroffen hast und dass du da auch ein bisschen darüber nachgedacht hast, dass du vielleicht die ein oder andere Entscheidung früher hättest treffen sollen, was auch Familienplanung trifft oder betrifft. Und wie siehst du das jetzt? Würdest du gerne Kinder haben oder besteht die Chance noch, dass wir kleine Andreas herumlaufen sehen irgendwann? Oder meinst du, dass es jetzt einfach nicht mehr der richtige Zeitpunkt ist?
Also es ist definitiv sehr, 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 sehr schwierig und auch mittlerweile, glaube ich, recht unwahrscheinlich. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber halt mit 41 schwanger zu werden, ist halt nicht mehr sehr wahrscheinlich. Wir waren einfach dumm, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, weil ich meine, wir sind jetzt wirklich seit 17 Jahren zusammen und wir hätten es einfach auch früher probieren können. Wir haben lange gedacht, wir wollten immer Kinder, aber es hat immer geheißen, später. Nein, später. Nein, nach den Spielen. Ja, aber nach den nächsten Spielen. Mhm. Und ja, nach dieser WM oder so. Und es gibt immer irgendeine WM, die in der Zukunft liegt. Und immer irgendwelche Spiele, die in der Zukunft liegen. Aber irgendwann einmal ist man vielleicht für den Sport, ich meine, für den Sport wird man auch irgendwann einmal zu alt. Aber vorher wird man halt leider fürs Kinderkriegen zu alt. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass ich es übersehen habe, dass ich zu spät die Entscheidung getroffen habe, jetzt ist es aber wirklich an der Zeit. Und dass ich quasi der Punkt, an dem ich in dem ich gemerkt habe, der Wunsch, Kinder zu kriegen, ist jetzt wirklich so groß und fühle mich reif dazu, war leider, hat sich, glaube ich, negativ überschnitten mit dem, dass es nicht mehr möglich war. Ja.
Mhm. Das heißt, du weißt es medizinisch, also, du hast dich austesten lassen oder du hast dich untersuchen lassen und es gibt die Möglichkeit nicht mehr.
Aus natürlicher Weise. Nein, theoretisch die Möglichkeit schon, aber es ist halt mit 41 nicht sehr wahrscheinlich.
Ja, ja, wobei es gibt viele Frauen, die erst relativ spät ihr erstes Kind bekommen, da wärst du nicht die Erste, aber ja.
Also es gibt jetzt keine körperlichen Dinge irgendwie, die dagegen sprechen würden, sondern einfach das Alter spricht halt ein bisschen gegen die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Jetzt haben wir ein bisschen einen zweiten Plan, damit es auch nicht so, also Kinderwunsch ist ja ganz was Furchtbares eigentlich, ja, also weil das ist einfach nicht was Lustiges, weil, also geplant Sex zu haben ist nicht was Lustiges und darauf zu warten, ob man jetzt die Regel bekommt oder hoffentlich doch nicht und das ist auch nichts Lustiges und immer dieses im Kopf zu haben, naja, wenn ich jetzt eventuell doch, dann sollte ich jetzt eigentlich jetzt weniger trainieren, beziehungsweise wenn eh nicht, dann kann ich ja eh trainieren, weil es dann eh wurscht ist und das ist irgendwie alles immer ein bisschen mühsam und so. Mhm. Und wirklich, also einfach auch für die Demo nicht sehr förderlich. Und jetzt haben wir irgendwie so ein bisschen einen Plan B entworfen, der ist eigentlich jetzt gerade aktuell, also wir haben beschlossen, wir hätten ganz gerne Pflegekind.
Ah, das finde ich schön. Jetzt war leider die Verbindung ein bisschen schwach. Das ist ganz schier, weil es jetzt ganz spannend geworden ist. Deswegen muss ich nochmal nachfragen, ihr habt euch überlegt, ein Pflegekind zu nehmen.
Ja.
Das finde ich sehr schön. Und warum keine Adoption? Warum nicht gleich?
Es gibt jetzt de facto in Österreich kein Gesetz, das halt ab einem gewissen Alter es nicht mehr erlaubt ist. Aber es ist halt einfach so, also wir haben uns erkundigt, im Raum Gmunden ist es so, dass in den letzten 2 Jahren eine Adoption durchgeführt wurde und es aber derzeit 10 Familien gibt, die auf ein Adoptionskind warten würden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr, sehr gering.
Mhm, verstehe, ja.
Und es ist aber grundsätzlich in ganz Österreich so, also die Adoptionskinder sind viel, viel weniger als die adoptionswilligen Eltern. Und bei Pflegekindern ist es eigentlich nahezu umgekehrt. Also es gibt viel mehr Pflegekinder als Eltern, die ein Pflegekind aufnehmen würden.
Mhm. Ja. Aber ich finde das.
Also ich schön. Weiß schon, also wir sind uns völlig bewusst dessen, dass es eine sehr, sehr große Herausforderung wird, dass es auch scheitern kann. Und
aber man geht ja immer vom Besten aus, also man muss ja nicht, also ich glaube, bei so einem Fall sollte man auf jeden Fall vom Besten ausgehen und vor allem, ich glaube, dass das eine schöne, schöne Geschichte ist. Man hilft ja tatsächlich da jemandem und das Kind ist ja schon auf der Welt und vielleicht nicht unter den besten Umständen zur Welt gekommen und umso besser, wenn jemand ein Kind sich wünscht und es dann so aufs, ja, zu sich holt.
Ja, und wir haben irgendwie beide trotzdem das Gefühl, dass wir es schaffen können und dass wir dem Kind einfach ein gutes Zuhause bieten können. Ja.
Das, davon bin ich überzeugt. Ich war schon bei dir zu Hause, da wäre ich auch gerne ein Kind bei dir. Das ist ein Traum, den Blick auf den See und auf den Berg, besser geht's nicht. Also das wird bestimmt was Wunderschönes. Das bedeutet aber auch, du hast schon ein bisschen das anklingen lassen, dieses Martyrium, das viele Frauen haben, dass man einen Kinderwunsch hat, in sich trägt und dann auch versucht, diesen in die Tat umzusetzen und ihn zu erfüllen und es nicht funktioniert. Das heißt, diese Trauer oder dieser Frust, dieser Schmerz, den man dann monatlich erfährt oder die Hoffnung, die man hat, die man wieder begraben muss, wenn die Regel kommt, das hast du durchgemacht. Ja. Das kennst du.
Ja, also ich habe mir früher, habe ich oft halt von Frauen gehört, die diesen Kinderwunsch haben und sie haben mir eigentlich immer leid getan. Wir haben mir gedacht, boah, das muss ja eine furchtbare Phase sein und dann hat es mich selbst betroffen und es war auch für mich eine furchtbare Phase.
Ja.
Und also immer diese Hoffnung, sich aber gar nicht trauen zu hoffen und aber dann trotzdem unterbewusst zu hoffen und dann wieder enttäuscht zu werden. Und, ja.
Ja, ja, das ist eine schwierige Geschichte. Das müssen leider sehr viele Frauen ertragen. Aber zum Glück ist ja auch die Medizin da schon sehr weit fortgeschritten und viele entscheiden sich dann, sich auch Hilfe zu holen. Aber nicht alle um jeden Preis, das ist eh klar. Und ich finde... deine Idee, eure Idee ist, finde ich, auch wunderschön. Also da freue ich mich dann schon, wenn du mir mal da vielleicht tatsächlich dein Pflegekind vorstellst.
Ja,
das wird lustig.
Ich hoffe, dass es bald so weit wird.
Ja, ich halte euch auf jeden Fall die Daumen. Liebe Andrea, die Zeit ist schon total schnell jetzt vorangeschritten. Es ist eh klar, wenn man so interessant dahin plaudert. Ich würde noch wahnsinnig viel von dir wissen wollen. Aber kommen wir noch zu einem letzten Thema. Wie siehst denn du jetzt so als Supersportlerin und als Ärztin und überhaupt als eine sehr bewusste Person, also was Gesundheit betrifft, eine sehr bewusste Person, wie siehst du denn so aktuell diese Ernährungssituation in Österreich oder auf der Welt, diesen Ernährungswahnsinn, dieses ständige Diätthema, keine Kohlenhydrate oder Intervallfasten oder sonstiges, was hast du da für einen Zugang dazu und wenn du Ärztin bist, werden dich vielleicht auch manche Menschen fragen, was du davon hältst und so weiter. Wie gehst du damit um? Was hast du für einen Zugang?
Also ich verzichte auf nichts oder ich entbehre nichts, was ich nicht gerne haben wollen würde oder essen wollen würde. Aber ich koche fast alles wirklich selbst. Also bei mir gibt es keine Fertigprodukte. Und dadurch, dass ich alles selbst koche, weiß ich auch, was drinnen ist. Ja? Und dann ist es, finde ich, auch kein Thema. Also dann, wenn ein Zucker drinnen ist, dann weiß ich, wie viel Zucker da drinnen ist und mir ist es bewusst, dass da Zucker drinnen ist. Und ich finde, das allein macht schon viel aus. Und ich bin komplett schockiert bei manchen Leuten, wenn ich mitkriege, wie wenig die über Ernährung wissen, wie wenig die wissen, was in welchem Lebensmittel drinnen ist. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl so, dass es irgendwie bei mir völlig selbstverständlich ist, zu wissen, aber natürlich habe ich halt eine Vorbildung halt auch durchs Medizinstudium und irgendwie auch eigentlich durch die Erziehung von meinen Eltern und so weiter. Aber also ich bin wirklich oft schockiert, wenn ich sehe, wie wenig die Menschen Ahnung haben, was in welchen Lebensmitteln drinnen ist. Mhm. Und das, also... das würde ich viel, viel wichtiger empfinden, dass ihnen das mehr bewusst ist. Ja? Mhm. Weil wenn du eben halt selbst kochst und siehst, was da drinnen ist, dann kriegst du ein anderes Gefühl für das, was du isst und was, und was halt gut ist für dich oder nicht. Ja?
Das heißt, so ein Big Mac-Menü bei McDonald's kommt für dich nicht in Frage?
Also es kommt wirklich deshalb nicht in Frage, weil es mir definitiv nicht schmeckt, weil ich allein dieses komische Semmel, was da ist, also ich jammer was von Abstand finde. Aber das hat aber nichts damit zu tun, also bei mir ab und zu gibt es auch ein Kebab.
Ah, sehr gut. Na bitte, da sind jetzt sicher viele erleichtert.
Der Unterschied wird jetzt nicht sehr groß sein, ja, aber Also es gibt das bei mir nicht täglich ein Kebab und ich weiß auch, was in einem Kebab drinnen ist, ja. Aber das schmeckt mir und da finde ich, also vor allem wenn sie irgendwie das Semmel dann noch selber machen und dann irgendwie noch frisch auftoasten und so weiter, dann schmeckt mir das einfach, ja. Und bei dem McDonald's-Zeug, also da muss ich leider sagen, es schmeckt mir definitiv nicht, ja.
Ist die Andrea Meier auch Süßigkeiten, Schokolade, Chips, Gummibären, gibt's sowas?
Also wenig Tipps, mit dem kann ich so umgehen, dass die auch nicht kaufen, weil es mir kein Anliegen ist. Gummibärchen genauso nicht. Wenn es mal irgendwo rumliegen in der Arbeit, kann schon sein, dass ich ein, zwei esse, aber das war's dann, glaube ich. Schokolade sehr viel.
Das ist, glaube ich, die Läuferdroge.
Und auch in Stresssituationen in der Arbeit, wenn es irgendwie gerade irgendwas nervig ist oder viel zu tun ist oder so und dann in einem Krankenhaus liegt häufig, Gott sei Dank, Schokolade rum. Und ja,
Die ist nicht vor dir
nein,
sicher.
oft.
Ja, sehr gut. Ja. Super. Du, wenn du locker langsam laufen gehst, wie ist da dein Kilometerschnitt? Wie schnell bist du da?
Ich muss jetzt ehrlich sagen, also ich habe schon lange nicht mehr gemessen, wie schnell es ist, weil ich jetzt derzeit wirklich fast immer irgendwo im Gelände laufe, ohne dass ich da jetzt irgendwelche genauen Kilometer habe. Aber wenn ich locker langsam dahin laufe, weiß ich nicht. Ich schätze mal, es wird dann 4,20 sein.
Verdammt, ich habe mir gedacht, du sagst jetzt vielleicht 5:30, weil dann hätte ich gesagt, okay, ich komme mal und wir gehen eine Runde laufen. Aber 4:20, keine Chance, einen Kilometer, aber dann muss ich dich alleine lassen. Dann sehe ich dich wieder nur von hinten. Verdammt, das geht nicht. Also, ich hoffe, du kriegst bald dein Kind, damit du dann weniger trainieren kannst. Ich werde da mal Gas geben. Ja, ich sag da was, ich habe meine Kinder
Das ist
schon.
was übrigens, was ich sagen würde. Also für ein Kind bin ich mir ziemlich sicher, das ist mir so viel, also das wird so viel in meinem Leben ausfüllen, dass ich dann nicht mehr den Drang hätte, heute muss ich laufen gehen.
Ja, aber du schnallst da fix dein Kind um und laufst mit dem Kind. Und es gibt übrigens auch fantastische Kinder, so Kinderwegen zum Laufen. Also da mache ich mal keine Sorgen. Ich hab eher die Hoffnung, du gehst dann weniger laufen, weil dann gehen wir mal wirklich laufen und dann haben wir vielleicht ein bisschen hast du auch was davon, wenn es mit mir langsam laufst und ich muss nicht so daher hecheln neben dir. Ja, du, es war total lustig und nett und sehr interessant, mit dir zu plaudern, einer unglaublichen Persönlichkeit, wo ich wirklich schade finde, dass man viel zu wenig von dir erfahren hat in deinen sehr, sehr heißen, aktiven Phasen, weil ja, du hast gute Einstellungen und bist sehr bodenständig geblieben. Und ich freue mich sehr, dass wir
Danke.
das heute geschafft haben.
Danke, mir hat es wirklich auch sehr Spaß gemacht, diese Stunde.
Sehr gut, das freut mich. Jetzt will ich dich nicht länger vom Essen abhalten, weil ich glaube, du musst noch was essen. Ich schaue.
Ja, ich habe mal heute anklingen lassen, dass heute der Andi kochen muss. Ich glaube nicht, dass er es geschafft hat. Hat sich nie so angehört.
Oh
Letztes
ja,
Mal
ich habe vorhin Töpfe gehört. Ich habe die Töpfe
das war
gehört. Du nicht?
so.
Ich glaube, der hat schon was gekocht für euch beide. Ich wünsche euch wirklich alles Gute, auch in der Frage der Kindergeschichte und freue mich, wenn wir einander wiedersehen oder hören. Vielen
Genau,
Dank
ich auch.
und mach's
Ja.
gut, bleib gesund. Tschüss.
Danke.
Baba.
Ja, ciao.